zu unserem Karfreitagsgottesdienst, zu unserer Andacht. Wir sind ja erstaunlicherweise dünn besiedelt heute. Verstehe ich gar nicht, wenn ich an letzten Sonntag denke, wie viele Leute hier waren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist auch der eine oder andere noch unterwegs. Wir werden es ja sehen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir auch heute Nachmittag hier sein dürfen, dass wir ja auch dem gedenken dürfen, was wirklich geschehen ist am Karfreitag vor Ostern. Wir haben Gelegenheit, einmal mehr in uns zu gehen und darüber nachzudenken, was du wirklich auf dich genommen hast, um uns zu erlösen, um uns zu vergeben und uns Hoffnung zu geben. Wo in der Welt könnten wir das finden? Wir danken dir für deine Liebe jetzt, Herr. Sei du mit deinem Heiligen Geist unter uns. Amen. Wir hören jetzt zwei Lieder. Zum Karfreitag, Via Dolorosa, die berühmteste Straße in Jerusalem. Es ist die Straße, die zur Schädelstätte hinaufführt, wo Jesus sein Kreuz durchtragen musste. Das Wort für diese Andacht lesen wir im Brief des Hebräer im 9. Kapitel. Im 9. Kapitel Vers 15 und 26b bis 28. Und da heißt es, und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die darauf warten, zum Heil. Was für eine herrliche Nachricht. Und was für ein grausamer Weg dahin. In Jesus sind wir die geliebte Gemeinde. Schonungslos brechen über uns Fluten verschiedenster Informationen herein. Wir hören nicht mehr, als wir aufnehmen können und sehen vieles, was wir mitunter nur schwer verkraften. Ein gefestigter Sinn kommt aus der Stille und ein froher Mut aus einer guten Einstellung. Wie zwei Pole stehen die beiden Tage des Kirchenjahres, der Karfreitag und der Ostersonntag, einander gegenüber. Wer den stillen Karfreitag hat und den fröhlichen Ostertag kennt, der hat gute Tage im Jahr. Wenn wir den Karfreitag mit seiner ernsten Botschaft übergehen, finden wir nicht zur Freude von Ostern. Ein gefestigter Sinn und ein froher Mut geben unserem Leben Stabilität und Energie. Das Zeugnis des Hebräerbriefs, so fremdartig es erscheinen mag, kann uns in vieler Hinsicht dazu verhelfen. Die Verkündigung dieser beiden Feiertage führen uns zu den wesentlichen Fragen Tod und Leben. Heute am Karfreitag gedenken wir eines ganz besonderen Leidens und Sterbens. Gewiss, es gibt viele Menschen, die auf grausame Weise zu Tode kommen. Aber alles Leid und jeder Trost zielt auf den einen, der allein Erlösung bringt für das unzählige Leid in aller Welt. Wer sich an Jesus richtet, findet den barmherzigen Heiland. Dafür spricht, was der Evangelist Johannes von dem Mitgekreuzigten berichtet, der sich in seiner Todesnot und Qual an den gekreuzigten Jesus wendet und ihm sagt: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da spricht der sterbende Christus: Heute noch sage ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Das bedeutet, der hier verheißt, vermittelt Erlösung, Heil und Seligkeit. Lasst uns am Sterbetag des Herrn seinen hohen Auftrag der Vermittlung und das Erbe des Lebens bedenken. Die Vermittlung ist, wie oft berichten die Medien von Entführung, Menschen werden verschleppt und in unwegsamen Gebieten gefangen gehalten. Vermittler versuchen, Kontakt zu den Entführern aufzunehmen. Mitunter geraten sie bei der Befreiung der Geiseln selbst in Lebensgefahr. Auch der Hebräerbrief berichtet von einer Vermittlung. Jesus hat für die Befreiung der Menschheit aus der Sklaverei der Sünde sein Leben geopfert. Paul Gerhard hat ergriffen von der Liebe des Erlösers diese Gebetsworte gefunden. Und wir haben sie gerade gehört von unseren Musikern: O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gezieret in höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfrieret, gegrüßet seist du mir. Es kommt darauf an, was wir von Jesus erwarten. Nicht jeder erkennt im Haupt voll Blut und Wunden den Erlöser. Einer der beiden Mitverurteilten am Kreuz lästert und beschimpft Jesus, ohne an sein eigenes verfehltes Leben zu denken. Er sagt nämlich: Bist du nicht der Christus? Helf dir selbst und uns. Er erwartet sofortige Befreiung aus aller Qual und Todesangst, aber so schreit die Verzweiflung. Doch wer Jesus in seiner Reinheit, Unschuld und Liebe erkennt, wird zu ihm hingezogen und kann nicht von ihm lassen, sodass selbst der Tod keine Trennung bedeutet. So bittet der Gekreuzigte: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Voller Vertrauen bittet er um Zugang zum Reich Gottes, um bei ihm sein zu können. Das sind Worte des Vertrauens. In dieser Todesstunde am Kreuz geschehen Lästerung und Anbetung, Verzweiflung und Hingabe, Verderben und Glaube. Wie will man zum Ausdruck bringen, was da geschieht? Die Anbetung der reinen, heiligen, selbstlosen Liebe Jesu bewegt den Lieddichter Paul Gerhard zu den Worten: Gegrüßet seist du mir. Er will damit sagen: Ich erkenne in deinem Leiden, in deiner Schmach, in all dem Bösen und Niederträchtigen, was auf dich hereinschlägt, wie sich deine umfassende göttliche Liebe uns Menschen zuwendet. Einen solchen Erlöser hat Gott zum Vermittler eingesetzt. Da ist die widergöttliche Welt, da sind Sünde und Feindschaft gegen Gott, und andererseits stehen Gottes Zusagen an uns fest. So muss also ein Mittler eingesetzt werden. Er ist der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Leben empfangen. Worum geht es? Um eine Vermittlung, die nur durch das Opferblut Christi von Gott angenommen wird. Denken wir nach. Der Schöpfer hat eine bis ins winzigste Detail sowie bis in kosmische Weiten wunderbare Welt erschaffen. Der Mensch aber übertritt immer wieder Gottes Gebot und Willen. Wie eine Riesenflut überschwemmt Misstrauen und Feindschaft gegen Gott die Menschheit. Gott aber will sein Werk als Erbschaft wiederherstellen und vermitteln. Dem Gesetz des Todes und des Gerichts steht also die Zusage eines unvergänglichen Lebens als ein Erbe durch Jesus gegenüber. Das Erbe des Lebens, das ist ein Erbe. Ein Erbe ist ein Vermächtnis, das nach dem Tod einlösbar wird. In einem Testament wird das Erbe festgelegt. Gott hat eine lange Geschichte mit uns Menschen. Er hat sich uns aus eigener Verborgenheit mit seinen Zusagen zugewendet. Uns hat er sich zugewendet. Alle religiöse Sehnsucht aus Urzeiten bringt er auf den rechten Weg. So hat er Menschen berufen, das Erbe des Lebens aus seiner Hand zu bezeugen. Nun aber am Ende der Welt ist er in Christus einmal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Damit wird die Kluft zwischen Gott und Mensch geschlossen für die, die auf ihn warten, zum Heil. Gott hat die Sehnsucht und Erwartung der Menschen in die feste Bahn der Hoffnung gebracht. Das hat er bereits testamentarisch in seinem ersten Bund festgelegt. Dieses Programm ließ er von vielen Boten zu verschiedenen Zeiten verkünden. An mehreren Stellen spricht die Heilige Schrift nun vom Ende dieser Welt. Ein für alle Mal ist Christus den Erlösungswerk des Opfers am Kreuz gegangen. Mit großer Liebe und Einfühlungsvermögen hat der Herr die Jünger auf sein Leben und Sterben und auf das Leben der Erlösten vorbereitet. Doch der Tod ihres Heilands enttäuschte sie und drückte sie in das Gefängnis der Hoffnungslosigkeit, sodass sie nur noch sagen konnten: Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das hofften sie. Doch durch Tod und Kreuzigung schien es ganz und gar aus zu sein. In ihrer Hoffnungslosigkeit erkannten sie nicht, welch hohen Wert die Worte haben, die sie noch sagten. Und über alles ist heute der dritte Tag. Sie sprechen aus, was ihnen als Erbe testamentarisch zugesagt ist. Das Leben des Auferstandenen am dritten Tag nach seinem Tod am Kreuz. Es sind Worte des Herrn, die sie bereits tief im Herzen haben. Sie müssen dennoch erst begreifen, worum es geht. Es geht um das Leben der durch seinen Opfertod Erlösten. Was muss Gott an uns arbeiten, dass wir ihn und sein Werk erkennen? Wir kennen die Lösung und finden manchmal nicht zur Erlösung. Was ist das für eine schreckliche Situation? Gerettet zum Leben, aber zurückzuspringen zum Tod? So würde es uns allen gehen, wenn Gottes Liebe nicht größer wäre als alle Sünde und Schuld, wenn Gott uns nicht nachginge in selbstloser Liebe und uns das Erbe des Lebens schenken würde. Er wird ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Zu Ostern erscheint er als der Auferstandene seinen Jüngern und dann noch mehrmals mit der Gabe seines Friedens. Er feiert mit ihnen das heilige Friedensmahl. Da haben sie teil an seinem Tod und an der Erlösung durch das Blut des Neuen Testaments, das sie nun in geistlicher Weise wundersam und wirklich durchpulst, sie mit ihm vereinigt im Erbe zum ewigen Leben mit Gott. Und dieses Mahl der Hoffnung werden wir auch gleich miteinander feiern. Da festigt er unseren Sinn, er stärkt unser Vertrauen und ermutigt uns zu dankbarer Freude. Stabilität und Energie des Glaubens wird erweckt. Wer in diesem Vertrauen zu seinem Mahl hinzutritt, der hat, was die Worte sagen: Leben und Seligkeit. Amen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Wir haben es gehört, wir haben es vernommen. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, für uns ist der Weg frei. Lass uns das nie vergessen, dass du für uns alles das erlitten hast, was wir sonst selbst hätten erleiden müssen. Wir danken dir für deine Liebe, gerade jetzt in diesem Augenblick. Amen. Jetzt hören wir ein Lied. hatten das Gedächtnismahl, wir hatten das Bundesmahl, wir hatten das Gemeinschaftsmahl, viele andere. Und heute am Karfreitag haben wir das Hoffnungsmahl. Die Gemeinde dankt nicht nur für die von Golgatha herrührenden Gaben und Segnungen in der von Christus angebrochenen Heilszeit. Ihr Blick richtet sich auch und besonders nach vorn zu der von Gott verheißenen Wiederkunft seines Sohnes. Zur Zeit Jesu hatte auch das Passafest eine solche zukunftsorientierte Bedeutung angenommen. Die findet ja in diesem Jahr fast zeitgleich statt. Besonders im abschließenden Hallel wurde die Erwartung des kommenden Messias zum Ausdruck gebracht. Das Passa war damit zu einem Vorgeschmack des Mahles im Reich Gottes geworden, bei dem der Messias als Tischherr seinem Volk dienen wird. So wurde schon von den alttestamentlichen Propheten die kommende Heilszeit mit der Ankündigung eines großen Fest- und Freudenmahls verknüpft. Dass auch der Blick Jesu beim ersten Abendmahl in die Zukunft und auf den Tag seiner Parousie, seiner Wiederkunft gerichtet war, zeigen die sogenannten Einsetzungsberichte mit großem Nachdruck. Jesus wird nicht mehr mit seinen Jüngern das Passa feiern, bis das Reich Gottes kommt, heißt es in Lukas 22, Vers 16 bis 18. Und die Gemeinde verkündigt bei jedem Abendmahl den Tod des Herrn, bis dass er kommt. In 1. Korinther 11, Vers 26. Mehr noch, sie erlebt im Herrenmahl ein Vorgeschmack des Festmahls im Reich Gottes und erlebt schon jetzt die Tischgemeinschaft mit dem zukünftigen Messiasmahls. Als eine Art Angeld, als Bürgschaft, als Unterpfand besitzt sie die Vergewissheit der noch ausstehenden Vollerfüllung, die sie schon hier und heute prophetisch erfährt. Kein Wunder, dass auch dieses Gnadengeschenk dankbar und freudig gefeiert, die Vorweggabe des großen Banketts des Gottesreichs von Jubel und heutiger Zuversicht geprägt ist. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, Vers 5. Karfreitag ist ein stiller Feiertag. Wir erinnern uns an den Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha. In den Lesungen und Liedern zu diesem Tag geht es vor allem um eines. Jesus ist diesen Tod für uns Menschen gestorben. Manche wehren sich im Innersten gegen diese Vorstellung und wollen damit nichts zu tun haben. Das geht mich nichts an, sagen sie. Ich trage doch keine Schuld am Tod Jesu. Was habe ich damit zu tun? Wir sind uns fremd geworden. Gott und wir. Und vielleicht wird die Entfremdung am deutlichsten darin, dass er für viele Menschen keine Rolle mehr spielt. Sie leben ihr Leben ohne Gott und fragen nicht mehr nach ihm. Viele leben sehr oberflächlich und nehmen nicht wahr, dass es hinter der schönen Fassade oft leer ist und in ihrem Lebensgebäude das Fundament fehlt, das ihm Halt gibt. Je größer die Entfremdung, umso schwerer ist es, das Verhältnis wieder in Ordnung zu bringen. Darum macht sich Gott selbst auf den Weg, den Graben zu überwinden, den Bruch zu heilen. Es geht am Karfreitag um unser Verhältnis zu Gott, um unser gestörtes Verhältnis zu Gott. Allerdings glaube ich, dass es nicht darum geht, dass wir vor Gott von Gott klein gemacht oder gedemütigt werden sollen. Wenn Paulus vom Tod am Kreuz spricht, geht es um Versöhnung. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in das Wort der Versöhnung legte. So sind wir Gesandte für Christus, indem Gott durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wer sich mit Gott versöhnen lässt, der hat die lebendige Hoffnung. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für das, was wir auch heute wieder erfahren dürfen. Wir haben es vielleicht schon öfter gehört, aber wir können nicht anders, als uns vor deiner Herrlichkeit zu beugen. Du bist den Weg gegangen, wir sind die eigentlich Schuldigen. Du hast deinen Leib schlagen lassen für unsere Übertretung. Und du hast dein Blut vergossen, damit wir nicht nur befreit werden von unserer eigenen Schuld, sondern damit auch der Weg frei ist für alle Ewigkeit in der Herrlichkeit. Wir danken dir dafür, wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander einnehmen. Danke, dass du gegenwärtig in unserer Mitte bist und uns segnen willst. Amen. Wir machen es wie immer. Wir kommen einzeln bitte an den Tisch, nehmen sich Brot und Wein wieder mit an den Platz und nehmen es dann ein. Und dann im Anschluss ist Zeit zum Gebet. Gemeinsam das Gebet des Herrn sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Jetzt hören wir zum Abschluss noch ein Lied und dann sage ich, wie es nachher weitergeht. so ist es. Wir leben in der Zwischenzeit. Am Beginn der Endzeit und der Wiederkunft Jesu. Und jetzt müssen wir es eigentlich dreimal so laut sagen, wie wir es früher immer gehört haben. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Damit sind wir am Ende der Karfreitagsandacht. In 30 Minuten um 16:30, wir sind genau in der Zeit, 17:30, Entschuldigung, ja, geht es hier weiter mit dem Israel-Gebet unter der Leitung von Brigitte Teichert. Wer nach Hause gehen möchte, darf es gerne jetzt tun. Wer gerne dabei bleiben möchte, herzlich willkommen. Wir werden hier beten für bestimmte Dinge, die sich ereignen. Wir werden nicht konvertieren. Das können wir nämlich gar nicht. Man kann nur Jude werden, wenn man von der israelischen Mutter geboren wurde. So sagt es das hebräische Gesetz in Israel. Und wer das nachweisen kann, der darf sich melden. Ich wünsche uns eine gesegnete Zeit und herzlich willkommen zum Ostergottesdienst um 10:30 Uhr am Sonntag.